Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Lieber Bruno Frank, es ist eine unvorstellbare Zeit vergangen, seitdem ich zum letzten Mal von Liesel und Ihnen gehört habe. Ich hoffe so sehr, dass Sie beide den Krieg gut überstanden haben. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt von Fritz gehört haben. Edgar ist unter den allerersten Opfern gewesen, die hier gefallen sind. Er wurde im Juni 41 auf der Straße ergriffen, kam nach Mauthausen und war am 17. September tot. Als ich viele Wochen später mich zu dem Entschluss durchgerungen habe, leben zu bleiben, um zu versuchen, Mutter durch den Krieg hindurchzubringen, da war es eine Zeit lang zur fixen Idee bei mir geworden, dass ich Ihnen und auch Liesel von der Hölle erzählen müsste, durch die ich hindurchgegangen, dass Sie beide zu den wenigen Menschen gehören könnten, deren Künstlernerven fein genug gespannt sind, um alles zu begreifen. Ich habe das Erzählen in der Zwischenzeit verlernt. In der Schauburg, der Sammelstelle, wohin die Juden von den Deutschen gebracht wurden, bevor man sie nach Polen schickte, und wo ich arbeitete, man hat versucht, mit sehr schwachen Kräften den Deutschen entgegenzuspielen und zu helfen, wo immer es nur anging. Sind, ich weiß nicht, wie viel zigtausend an mir vorbei in den Tod gezogen. Da ist man stumm, aber auch stumpf. Alle tragen wir das Zeichen, dass wir nicht mehr wirklich traurig, aber auch nicht glücklich sein können. Und bei mir ist es besonders stark. Teils durch viele gute Freunde, teils durch einen Zufall, der ebenso glücklich war wie derjenige bei Edgar unglücklich, wurde Mutter gerettet. Wir waren beide untergetaucht und sie hat sich mit all ihrer alten Energie und Kraft jetzt wieder erholt und trotz ihrer 71 Jahre eigentlich ganz die Alte. Ich habe in den 1,5 Jahren, die ich in einem Zimmer saß, ein Buch geschrieben. Es liegt mir viel. Es liegt mir unendlich viel daran und eigentlich ist es das Einzige, was mich am Leben erhalten hat und auch noch erhält. Sie wissen, lieber Bruno Frank, wie gern man seine Kinder am Leben sehen möchte. Die paar Menschen, die das Manuskript kennen, mögen es gern und finden es gut. Ich weiß die Schwierigkeiten sehr genau, die heute bei einem Buch entstehen, das in deutscher Sprache geschrieben ist und zwischen 1923 bis 1934 in Deutschland spielt. Darf ich es Ihnen schicken? Sobald ich Ihre genaue Adresse habe, werde ich schon jemanden finden, dem ich es mitgeben kann. Ich würde gerne eine ganze Menge von Ihnen wissen, was Sie geschrieben haben. Wir haben ja wirklich 5 Jahre vollkommen abgeschnitten gelebt. Was Ihre Pläne sind und auch, wie Sie mit dem Schicksal fertig werden, das mich so sehr bedrückt. Ein deutsch sprechender, deutsch schreibender Mensch, in einem anderen Lande zu sein. Ich bin plan- und wertlos, außer dem einen schreiben zu können. Es sind nach Edgar noch viele denselben Weg gegangen, die mir nahestanden, aber alles zählt nichts gegen diesen einen, der mir die Welt bedeutet hat, solange ich denken kann. Sie haben mir einmal auf einen Brief, den ich Ihnen 36 oder 34 schrieb, geantwortet, es sei aus meinen Worten herauszulesen, dass ich sehr glücklich sei. Ich war sehr glücklich, Bruno Frank, und jetzt bin ich lange tot. Und es war ein sehr langsamer und sehr grausamer Tod, den ich gestorben bin. Man weiß jetzt so viel über Mauthausen, dass dort die Gefangenen in Steinbrüchen gearbeitet haben, bis sie ganz schwach waren. Dann hat man sie vergast. Wir haben es gelernt, von den unfassbarsten Dingen zu sprechen, als wären sie das Selbstverständlichste auf der Welt. Aber wir haben auch alle Normen verbrochen. Es wäre sehr schön, wenn ich bald von Ihnen hören würde. Seien Sie und Liesel sehr herzlich und in großer alter Verbundenheit gegrüßt von Ihrer Grete Weil. Der Brief, den wir gerade gehört haben, ist ja ein eigentlich sehr bitterer Brief und er bittet um Hilfe an jemanden, der zu der Zeit, als er geschrieben wurde oder als er ankommen sollte, sogar schon verstorben war. Und dadurch wird es irgendwie besonders tragisch. Aber wie kommt es zu diesem Brief? Wieso lese ich den jetzt gerade?
Ja, der.
Was hat das mit dir zu tun?
Ja, dieser Brief, den habe ich ausgewählt. Ich dachte, das ist schön, damit die Sendung zu beginnen, weil man dann gleich mittendrin ist. Und diesen Brief hat die Münchner Schriftstellerin Grete Weil 4 Monate nach Kriegsende in Amsterdam geschrieben, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie hatte sich versteckt, war im Widerstand. Das ist jetzt noch eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, im Sommer nach Kriegsende an den Schriftsteller Bruno Frank in den USA. Ja, und Bruno Frank hat diesen Brief nie erhalten. Er war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben, 4 Wochen zuvor. Dieser Brief stammt aus dem Nachlass der Stieftochter von Grete Weil und ich halte ihn für unglaublich wichtig, und zwar deswegen, weil in ihm ein Werk erwähnt wird, das Werk, das für mich das Wichtigste ist von Grete Weil. Da ist die Rede von einem Buch, das sie geschrieben hat, während sie 1,5 Jahre versteckt saß in einem Zimmer. Das Buch heißt, beziehungsweise das Werk damals hieß Der Weg zur Grenze. Sie auf der Speichertreppe geschrieben, am Ende des Zweiten Weltkrieges 1944, in der Kälte, im Versteck, im Widerstand. Und ja, und ich finde diesen Brief deswegen so wichtig, weil sie eben sagt, dass dieses Werk das ist, das sie am Leben erhält, dass es überhaupt noch der Grund ist, warum sie überhaupt noch lebt. Und ja, das zeigt einfach die Bedeutung dieses Werkes. Und da muss man sagen, ja, dieses Manuskript, Typuskript, das habe ich wiederentdeckt 2021 hier in München. Geschrieben ist das 1944, das muss man sich mal vor Augen halten, der große Zeitabstand. Sie hat es nicht geschafft, damals es zu veröffentlichen. Bruno Frank war bereits tot. Sie hat es aber auch ansonsten nicht geschafft, im Nachkriegsdeutschland dieses Buch je zu veröffentlichen. Und für mich ist so entscheidend, dass sie selber eigentlich sagt, das ist das Wichtigste für sie, das wichtigste Werk. Und dieses Werk, ich wusste, dass das existiert von ihr. Ich hatte mal immer mal so drüber gelesen und da stand dann immer, ja, sie wollte nicht, dass das veröffentlicht wird. Der Brief beweist das Gegenteil. Und es war ein Zufall, was heißt Zufall, dass ich auf dieses Typuskript gestoßen bin im Corona-Lockdown im Archiv der Monacensia im Zusammenhang mit einem Projekt am Tegernsee, wo sie geboren ist, wo sie begraben ist. Und da habe ich damals einen Nachlass durchgeschaut und bin auf dieses halb verblichene Typuskript gestoßen und habe gedacht, ach, jetzt sitzt du hier schon mit Maske, jetzt kannst du auch lesen und dir einen eigenen Eindruck verschaffen. Und ja, dann habe ich nicht mehr aufgehört und nach 6 Stunden war ich durch und habe gedacht, also ich war absolut erschüttert nach dem Lesen und habe gedacht, wieso ist dieses Buch nicht veröffentlicht? Das kann doch nicht wahr sein, dieses großartige Werk. Und ich habe gleich vor mir gesehen, das wird verfilmt werden. Ich war mir ganz sicher, das wird überall veröffentlicht werden, es wird verfilmt werden. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, ich möchte das Buch herausgeben, veröffentlichen. Und habe dann damals den Archivar der Monacensia gefragt, wieso ist das noch nicht erschienen. Dann habe ich mir die Telefonnummer der Stieftochter besorgt und habe dann da angerufen und habe mich erkundigt und noch andere Auskünfte eingeholt. Ja, und dann kam es letztlich dazu, dass ich 2022 das Buch tatsächlich im Beck Verlag veröffentlicht habe, herausgegeben habe, mit meinen ganzen Forschungen dazu im Nachwort. Also 2022 kam es im Beck Verlag heraus. Eine große Sensation war das Buch. Ich habe es dann im gleichen Jahr bereits in Amsterdam vorgestellt, im Goethe-Institut, mit ganz viel Publikum in Den Haag in der Deutschen Botschaft, dann in München 2023 im Literaturhaus anlässlich des Holocaust-Tages Ende Januar und dann tatsächlich noch zwei Monate später im Brechthaus in Berlin mit Wolfgang Benz, einem der größten Antisemitismusforscher. Und der hat mit mir eine Veranstaltung gemacht, die ist auch gestreamt worden. Und er hat tatsächlich gesagt, er hält dieses Buch für einen der wichtigsten Exilromane überhaupt. Was natürlich auch meine Einschätzung bestätigt hat. Ja, und dann ging es weiter.
Darf ich da noch mal kurz dazu einhaken? Unsere Hörer und Hörerinnen wissen ja vielleicht noch gar nicht, wer Grete Weil ist und warum das jetzt, wie es dann dazu kommen konnte, dass es so eine Sensation ist. Kannst du vielleicht noch kurz was zu ihr sagen?
Ja, Grete Weil ist eine Münchnerin ursprünglich. Sie ist geboren, aber am Tegernsee. Sie stammt aus einer sehr hochbürgerlichen jüdischen Familie. Ihr Vater war Anwalt hier in München, eine reiche Familie. Und sie ist immer hin und her gependelt zwischen München und Tegernsee, Rottach-Egern, also ja, Crème de la Crème am Tegernsee. Dort ist sie tatsächlich in einem Haus geboren, was dort noch steht. Dort hat sie auch geheiratet, den späteren Edgar Weil, den sie auch in den Brief erwähnt. Und dort steht auch ihre Urne in dem Friedhof. Mhm. Und Grete Weil hat in München studiert, hat auch in Paris studiert. Und sie hat mit 16 Jahren ihren Cousin Edgar Weil kennengelernt. Sie heißt ursprünglich Margarete Dispeker. Mhm. Ja, ihr Vater hieß Dispeker, eine Familie jüdischen Ursprungs in München, die aber liberal gelebt hat, also keine jüdischen Traditionen ausgeübt hat. Und ja, eine Münchnerin, ja, ist sie gewesen. Und sie hat sich dann in ihren Cousin verliebt mit 16 Jahren, Edgar Weil, der hat promoviert in Literatur und Philosophie. Und dann haben die beiden 1932 in Rottach-Egern am Tegernsee geheiratet. Er ist dann Dramaturg in den Kammerspielen geworden, 32. Ja, und 33, Machtübernahme von Hitler klar, hat die beiden auch betroffen, jüdischer Herkunft. Es gab am 33 eine Razzia, an der Edgar Weil festgenommen wurde und hier in München ins Gefängnis gesperrt wurde. Ja, und das war der Anfang dessen, was dann alles folgte an Katastrophen für alle Juden, aber auch für Grete Weil und ihre Familie.
Vielleicht an der Stelle nochmal, du hast vorhin ein Projekt erwähnt, an dem du das gemacht hast. Und wie es der Zufall will, habe ich ja da auch mit dran leiten können. Ja. Und da kam mir natürlich auch der Lebenslauf bekannt vor, den du gerade eben mal kurz skizziert hast. Vielleicht, wer sich dafür interessiert, damit wir es an der Stelle schon gleich mal gesagt haben, was für ein Projekt war denn das?
Ja, das war Tegernseer Literaturen und Telito ist der Kurzname. Ein Projekt, was wir durchgeführt haben von 2019 bis 2021. Wir haben 12 Erinnerungsspaziergänge entwickelt. Ich davon habe 5 entwickelt und einer davon war eben der zur Grete Weil in Rottach-Egern. Da habe ich mich gewundert, dass da nur die Bronzeskulpturen von 2 bekannten Schriftstellern stehen und habe mich immer gefragt, wo ist denn Grete Weil, die hier geboren ist, geheiratet hat, gestorben ist, ihr Geburtshaus steht, ihr Elternhaus steht, aber nichts hat darauf hingewiesen, dass sie dort gelebt hat. Und dann habe ich mich damals entschieden, ich schreibe für Rottach-Egern einen Spaziergang über Grete Weil. Und tatsächlich steht heute vor ihrem Geburtshaus ein Schild mit diesem Spaziergang, den ich entwickelt habe. Und du, kann ich ja auch euch sagen, hast die alle gesprochen. Die ganzen 12 Spaziergänge, die wir dort damals zur Erinnerungskultur für den Tegernsee entwickelt haben, die kann man heute alle hören online. Die sind abrufbar mit QR QR-Code. Rund um den Tegernsee gibt es diese 12 Erinnerungsspaziergänge auf 12 Tafeln,
genau,
mit Stationen abrufbar. Und da fing das mit Grete Weil an.
Ein doppeltes Denkmal, wenn du so willst.
Ein doppeltes Denkmal. Genau, und das war eigentlich damals der Anlass auch, als sich diesen Spaziergang entwickelte, dass ich dachte, ich muss noch mal ins Archiv und mir alles anschauen. Damals haben wir auch eine kleine Ausstellung in Tegernsee gemacht. Ja, und dann habe ich mir in der Monazensia im Archiv die Kisten alle kommen lassen und mir alles angeschaut, was noch nicht veröffentlicht ist auch, und die Fotokisten. Und ja, dann bin ich eigentlich vom einem Schock im nächsten gefallen, was alles noch nicht veröffentlicht ist. Und Fotos wusste auch niemand so recht, was auf denen abgebildet ist. Ich wusste es aber zum Großteil. Ja, und dann eben fiel mir dieses Typoskript in die Hände, von dem ich immer nur gehört hatte, ja, sie wollte nicht, dass das veröffentlicht wird und das ist schlecht und so. Und habe immer gedacht, aber nirgendwo habe ich mal was Längeres drüber gelesen. Und da habe ich gedacht, jetzt lese ich es einfach selber durch, mit der Maske vor dem Gesicht.
Wie kam es dir denn vor? Ich meine, du hast ja auch gleich gesagt, dass es eine sehr gute Aufnahme jetzt fand, nachdem du es rausgegraben hast,
ja,
dass es auch so wichtig ist. Aber was daran ist denn so wichtig?
Also so wichtig war, als ich anfing zu lesen, es war erstmal die erste Seite. Typoskript ist natürlich was anderes als jetzt ein fertiges Buch, sondern da sieht man, wie das halb vergilbt ist, und dann sieht man noch die Tipp, wie sie da getippt hat. Und auf der ersten Seite stand gleich, das zieht er natürlich sofort rein, vergib mir. Edgar Weil gewidmet, also ihrem ermordeten Mann in Mauthausen, vergib mir. Und dann noch ein Zitat und das auf der ersten Seite. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt hier? Was steht denn hier drin? Und dann habe ich einfach durchgelesen und ich konnte auch nicht mehr aufhören. Es war für mich so, dass ich dachte, es ist heute. Alles, was ich lese, könnte heute spielen, komplett identisch. Und auch die Sprache hat mich so unglaublich reingezogen. Ich habe nie gedacht, dass das 1944 geschrieben ist. Ich dachte, es ist jetzt. Also ich war völlig reingezogen und konnte nicht mal aufhören. Ich war wirklich auch erschüttert während der Lektüre und danach und habe gedacht, was hat sie sich selber angetan? Ich kannte ja ihre Lebensgeschichte. Und diese Lebensgeschichte von ihr, die erscheint fiktiv eben in diesem Typoskript. Das ist das, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Liebesgeschichte mit ihrem Mann, aber auch das Hochkommen der Nazis in München am Tegernsee in Deutschland. Und das alles beinhaltet der Roman. Und das erlebt man wirklich so mit, als ob man dabei ist. Man versteht, also ich habe zum ersten Mal wirklich, ich bin ja auch NS-Forscherin und jüdische Geschichte, zum ersten Mal war es wirklich unglaublich nah und greifbar, jeder Schritt zu verstehen, was in der Weimarer Republik passiert, dass die Nazis hochkommen können. Das beschreibt sie aus der Perspektive zweier Intellektueller, nämlich aus der von sich selbst und ihres Mannes. Und das ist auch die Einzigartigkeit, diese große Kritik auch an den intellektuellen Kreisen. Und letztendlich in diesem Roman heißt es, wir sind eigentlich alle daran schuld, dass der Nationalsozialismus durchgekommen ist in Deutschland und Hitlers Machtergreifung. Wir alle sind daran schuld, auch sie als jüdischer Herkunft. Und ja, und aber es ist nicht nur das, sie beschreibt natürlich auch München, das München dieser Zeit, das Berlin dieser Zeit, was sie da erlebt, Marseille, alles, der Tegernsee, da beschreibt sie, wie sie hinfährt und plötzlich stehen da die Schilder, Juden sind unerwünscht. Und das kommt einem in einer Weise nahe, wie ich das bis jetzt in keinem Roman selber so erlebt habe und auch mit so einer aktuellen Sprache. Also man denkt nie, das ist antiquiert oder so wie bei vielen anderen, sondern man denkt, das ist jetzt. Und auch es ist auch so, dass sie eigentlich immer wieder darauf hinweist, das schildert sie eigentlich den ganzen Roman, dass alle immer denken, es wird nicht so schlimm. Ach, wird schon nicht so schlimm. Dann passiert das. Ach, wird nicht so schlimm, ja. Und dass sie das eigentlich auch aus diesen ganzen jüdischen Kreisen berichtet, dass alle denken, es wird schon nicht so schlimm. Sie selber auch. Und sie verpassen den idealen Zeitpunkt zur Immigration. Und das schildert sie wirklich so minutiös, warum man das nicht wahrhaben wollte, was das für ein Prozess war. Und dann versteht man das plötzlich, ja, weil sie hat eine besondere Art, das wirklich so zu beschreiben, dass man es plötzlich alles versteht. Ja, man versteht auch die Weimarer Republik viel besser, weil sie ist da groß geworden, sie ist in München groß geworden und so diese Perspektive habe ich so vorher noch nirgendwo gelesen, auch in dieser Sprache. Und ich habe ja sehr viel gelesen, also das konnte ich sofort für mich festmachen und dass ich dachte, dieser Roman muss ans Licht der Öffentlichkeit und den will ich überall veröffentlicht haben, weil ich halte ihn für unendlich wichtig.
Und das hast du ja jetzt auch gemacht.
Habe ich geschafft.
Hast du hinbekommen und ja, erzähl uns davon.
Ja, da erzähle ich noch davon. Ja, ich habe ja schon gesagt, es fanden dann schon, nachdem er in Deutschland zuerst erschienen ist, im Beck Verlag in München, wofür ich dem Beck Verlag wahnsinnig dankbar bin. Er ist als Hardcover erschienen 2022 und jetzt vor 2 Wochen ist er als Softcover erschienen. Da sind jetzt schon die ganzen Pressestimmen drauf nach 2-3 Jahren und dann steht drauf von Wolfgang Benz, das finde ich natürlich besonders toll, erhält die Entdeckung des Manuskripts für eine Sensation. Das hat er auch damals schon gesagt. Ich finde das auch eine Sensation, dass es veröffentlicht ist. Ja, also das ist das. Es kam jetzt eben als Softcover raus und es kam schon 2023 in den Niederlanden auch raus, auf Niederländisch, mit auch einem ganz tollen Cover. Ich liebe immer die verschiedenen Cover. In Deutschland kam es raus, Grete Weisitz auf einem Berg, ein Originalfoto. In den Niederlanden kam es raus mit dem Cover 23 im Frühjahr. Da sieht man eine Frau auf einem Bahnhof mit einem Koffer. Alles ist dunkel, das Scheinwerferlicht fällt auf sie. Und auch in den Niederlanden haben die das als Sensation empfunden. Es gab eine Auktionsschlacht um das Buch beim Beck Verlag. Mehrere Verlage wollten das Buch haben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne Möllenhoff Verlag, weil die kannte ich schon, die Leute. Da war ich schon 2-3 Jahre vorher gewesen, auch zu meinen ganzen Forschungen zu Grete Weil. Ja, und da kam es dann im April 2022 als Haupttitel raus, als Frühjahrshaupttitel mit vielen Seiten. Fand ich natürlich ganz toll. Ja, und jetzt, und deswegen machen wir jetzt beide auch gerade die Sendung Anlass nächste Woche. Und das ist für mich das Höchste, muss ich sagen. Also die höchste Auszeichnung, darüber bin ich unglaublich glücklich. Und auch der Beck Verlag. Mhm. Es kommt bei Gallimard raus. Im renommierten Verlagshaus Edition Gallimard kommt es nächsten Donnerstag am 10. April raus. Ja, eine höhere Weihe gibt es nicht als das. Und auch da hatten wir mehrere Angebote aus Frankreich von verschiedenen Verlagen. Aber ich habe dann gesagt, nein, Gallimard. Ich möchte Gallimard. Ja, was Tolleres gibt es für mich nicht.
Erklär das unseren Zuhörern.
Ja, Gallimard ist ein Verlagshaus. Seit 1931 werden da die brandbrechenden großen Werke der Weltliteratur herausgegeben. Kafka ist da groß geworden oder bekannt geworden durch die Ausgabe. Und die Cover sehen alle sehr ähnlich aus, weil es eine Reihe ist. Aber jeder weiß, dass es also die größte, renommierteste Reihe in Frankreich. Und jetzt zu wissen, also dass Gallimard das Buch wollte, ist für mich aus mehreren Gründen auch ganz wunderbar, weil die Franzosen und auch die Niederländer, die schätzen Literatur oft noch mehr als die Deutschen. Also das habe ich so kennengelernt. Ich fand die Niederländer großartig, wie die gleich 2 Buchpräsentationen als erstes mit mir hingekriegt haben und organisiert haben. Und Frankreich, gut, das kommt jetzt raus, 2-3 Jahre später, aber es kommt auch mit meinem Nachwort raus, so in Niederlanden und in Frankreich. Ich habe ja auch 40, 50 Seiten zum Kontext geschrieben, zu meinen Forschungen zu diesem Roman. Ja, und das war so eine tolle Zusammenarbeit mit Gallimard, auch mit der Lektorin Aurore Tuya heißt sie. Also wir haben immer kommuniziert und dann musste ich das Französische mein übersetztes Nachwort lesen. Ja, und auch die Fragen, die mir so gestellt wurden noch zu dem Buch und Roman, da habe ich gedacht, oh, solche tollen Fragen habe ich von anderen nicht bekommen. So nachdenkliche Fragen und das war nochmal eine eigene Geschichte, dass ich gesehen habe, so eine hohe Wertschätzung aus Frankreich für diesen Roman und dass sie auch gefragt haben, ja, wieso erst jetzt, ja, wieso, wer kommt der erst jetzt raus? Und das finde ich einfach wunderbar. Ich finde es so schade, dass Grete Weil das nicht miterlebt hat. Das, glaube ich, war für sie das Schlimmste, dass dieser Roman nicht zu ihrem Leben zeitlebens erschienen ist, weil das haben wir ja am Anfang gehört, dass das ihr Kind ist. Sie hatte keine Kinder. Mhm. Sie hat einen Hund, den hat sie über alles geliebt, aber sie wollte nie Kinder. Mhm. Und
war auch nicht die Welt dafür.
Nein, war nicht die Welt dafür, aber dass sie sagt, hier, das, wir wollen doch, dass unsere Kinder am Leben sind, und das war ihr Kind. Und da muss ich sagen, ja, das finde ich natürlich jetzt so traurig. Sie ist 1999 gestorben. Und ist ja noch gar nicht so lange her. Ihr Nachlass ist in den 90er Jahren in die Monacensia gekommen. Sie hat 1998 noch ihre Lebenserinnerung veröffentlicht. Ja, aber das ist leider nicht mehr erschienen. Und insofern, ich denke, wenn sie das jetzt wüsste, dass es rauskam bei Beck, bei Möllenhof in den Niederlanden, in Frankreich, bei Gallimard. Hm. Ja.
Ist ja durchaus nicht irgendwo, im Gegenteil. Also ist doch sehr schön, auch wenn es für sie jetzt posthum kein Trost mehr sein kann oder keine Freude mehr sein kann. Aber warum hat es denn tatsächlich so lange gedauert? Warum hat sich denn niemand gefunden?
Ja, das darüber hat sie auch viel geschrieben. Ich habe sie ja selber auch noch als Studentin erlebt in München, wenn sie eine Vorlesung gehalten hat oder auch in Seminaren. Sie ist ja 1935 in die Immigration gegangen aus München. Ihr Mann ist schon ein halbes Jahr vorher gegangen, vor den Nazis hier geflüchtet.
Ja.
Und da hat sie dann als Fotografin gearbeitet. Und ab 1940 saßen alle jüdischen Flüchtlinge in den Niederlanden in der Falle, weil Hitler 1940 im Mai die Niederlande besetzt hat. Und genau, dann ist ihr Mann ja von der Gestapo auf der Straße geschnappt worden und nach Mauthausen gebracht worden, ermordet worden. Sie hat da einen gewissen Anteil dran, dass er geschnappt wurde, deswegen vielleicht vergib mir im Typoskript.
Das steht schon,
Und dann ist sie selber untergetaucht ab 1943, hat im Widerstand gearbeitet, eine Widerstandsgruppe gegründet, hat Theaterstücke für die Marionettenbühne geschrieben. Das habe ich auch alles neu gefunden. Und danach, Kriegsende, hat sie überlegt, was sie macht, während sie mit ihren Freunden da noch im Untergrund war, und hat sich dann gesagt, ich gehe nach Deutschland zurück. Ich möchte die Deutschen konfrontieren mit der NS-Vergangenheit und mit dem Holocaust. Da war sie eine der wenigen. Die meisten sind in die USA emigriert, und das Deutschtum, Judentum war nicht mehr lebbar, war gescheitert als Identität, auch für sie. Sie hat sich immer als Bayerin begriffen. Mhm. Sie hat sich nie selber als jüdisch begriffen, sondern dazu ist sie ja gemacht worden, wie viele andere. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig oder versuche eigentlich nicht zu sagen, sie ist eine jüdische Autorin, weil sie sich selber so nicht gesehen hat. Da machen wir das Gleiche wie Hitler, sondern sie hat sich als Bayerin gesehen, als Deutsche. Und hat sich dann ja damit auseinandersetzen müssen. Und ja, dann kam sie nach Deutschland zurück, 47, anerkannte Widerstandskämpferin in den Niederlanden, und hat sich dann aber zuerst in Darmstadt niedergelassen und hat Opernlibretti geschrieben und hat den Freund ihres Mannes geheiratet, ihres ermordeten Mannes. Und dann hat sie versucht, ihre erste Erzählung zu veröffentlichen. Es war 1949 in Deutschland, ans Ende der Welt. Und da ging es um niederländische Familien, die nach Polen deportiert wurden. Und das hat sie ja alles selber erlebt in den Niederlanden. Und dieses Buch konnte sie nur im Ost-Berlin veröffentlichen, im Verlag Volk und Welt. Westdeutschland wollte das Buch nicht, wollte sich nicht damit auseinandersetzen. Und als es dann kam in Westdeutschland, wurde es nicht zur Kenntnis genommen. Dann hat sie 1963 geschrieben, Beethovenstraße, Da hat sie damals gewohnt in Amsterdam. Von dort waren die ganzen Deportationen, die hat sie mitgekriegt. Und auch dieses Buch ist in Deutschland nicht wahrgenommen worden. Sie ist als Autorin nicht wahrgenommen worden. Aber in den Niederlanden war es ein Riesenerfolg. Ein Jahr später.
Ja.
Dann hat sie noch ein Buch geschrieben, Ende 1970. Auch das hat wieder nicht funktioniert. Sie war völlig frustriert, war ja schon eine alte Frau.
Mhm.
Und dann hat sie mit nahezu 75 hat sie dann geschrieben, meine Schwester Antigone. Und da hat sie dann wieder verarbeitet, was sie in Amsterdam alles erlebt hat. Also sie ist eigentlich die Zeugin dessen, was damals in Amsterdam passiert ist. Während der Besatzungszeit ist sie die Erste, die darüber geschrieben hat in Deutschland. Ja, und dann hat sie es tatsächlich geschafft, 1980 in der Schweiz das Buch zu veröffentlichen.
Mhm.
Und über den Umweg in der Schweiz ist sie in Deutschland bekannt geworden.
Wow.
Und hat dann für dieses Buch hat sie dann plötzlich in den 80er Jahren alle möglichen Preise abgesahnt, Tukan-Preis, Katzog-Meyer-Medaille. Hier in München ist sie groß geehrt worden, aber es ging über den Umweg Schweiz.
Mhm.
Und auch das zweite Buch dann noch in den 80er Jahren ging auch wieder, Brautpreis ging auch wieder über die Schweiz. Ja, und das war, sie hat mal in einem Interview gesagt, sie findet es ein Skandal, dass sie nicht in Deutschland früher wahrgenommen worden ist. Sie findet das einen absoluten Skandal. Ja, und das war auch so, wenn man das alles anschaut. Erst in den 80er, 90er Jahren erscheinen die ganzen Werke von jüdischen Autoren zum Holocaust, zur Nazizeit, aber oft von jüngeren Autoren, die das selber gar nicht erlebt hatten. Sie ist eine der wenigen, die Zeugin war. Und in den USA erscheinen Memoiren so, aber nichts in der Qualität, was sie gemacht hat, ja. Und das heißt, sie war eigentlich völlig frustriert. Man muss sich vorstellen, mit 75
ja.
wird man bekannt, und es war immer ihr Wunsch, Schriftstellerin zu sein. Und dann hat sie gesagt, ja, die Deutschen wollten sich nicht damit auseinandersetzen. Die haben das nicht gemacht. Und sie hat das aber sehr klug dann mit ihren Romanen eigentlich gemacht, wie sie die Leute reingezogen hat. Und da muss ich sagen, der Weg zur Grenze, dem kann man sich gar nicht entziehen. Also sie hat versucht, dass sie nicht gleich denken, oh Gott, wir sind jetzt wieder schuldig und die Deutschen. Das macht sie ganz raffiniert mit einer Rahmenhandlung. Ja, die Rahmenhandlung ist nur ganz kurz. Es fängt damit an, dass eine Monika Merten in München in den Zug steigt und neben ihr setzt sich dann so ein Dichter aus München, die kennen sich zufällig, und der guckt sie an und denkt schon, oh, wie sieht die denn verwahrlost aus und so. Und dann fahren die zusammen da zum Tegernsee. Und 1936 ist das. Und der weiß eigentlich gar nicht, was mit der los ist, und denkt, was hat die nur? Und naja, und dann landen sie am Tegernsee, und dann sind dann da die Schilder Juden unerwünscht, und dann kommt plötzlich ihre Mutter ihr entgegen, und plötzlich realisiert er, dass sie jüdisch ist, also in der NS-Zeit. Naja, und dann verschlägt es die beiden auf eine Hütte, das ist die Rahmenhandlung. Und es gibt so ein großes Unwetter, dass sie beide da bleiben, und dann erzählt sie ihm die ganze Geschichte, was sie erlebt hat in München, in Tegernsee, in der Weimarer Republik, dass ihr Mann ermordet worden ist in Dachau, und dass sie auf der Flucht ist vor der Gestapo, nachdem sie ein Jahr im Widerstand in München war. Sie ist also auf der Flucht, sie will über die blauen Berge am Tegernsee nach Österreich. Und er, das ist eben auch diese intellektuellen Kritik, ein Münchner Dichter, der schwebt in höheren Gefilden, realisiert gar nicht, was überhaupt passiert gerade seit 33.
Mhm.
Sondern wie alle anderen will er das nicht wahrhaben. Und erst durch ihre Erzählung begreift er plötzlich. Und dann will er mit ihr flüchten. Und was passiert? Also das ist die Rahmenhandlung.
Ja.
Er wird erschossen als sie fährt mit den Skiern über die Grenze, und er wird erschossen an der Grenze. Ja, und die Rahmenhandlung ist eben die ganze Erzählung, was sie ihm auf der Hütte erzählt, ihre ganze Geschichte, wie sie in München groß wird am Tegernsee, wie alles ganz wunderbar ist in München, in Deutschland, und dann kommt die Weimarer Republik und was dann passiert und wie sie selbst auch alles nicht wahrhaben wollen, ja, auch die ganzen Familien jüdischer Herkunft, wie das eigentlich man das gar nicht realisiert, was tatsächlich passiert, obwohl ein Freund von ihr in Berlin von den Nazis ermordet wird, eine Freundin immer noch flüchten sie sich in irgendwelche Ideale und wird schon nicht so schlimm. Ja. Kennen wir ja alle dieses Gleichnis da von dem Frosch, wo das Wasser immer heißer wird und er merkt es einfach nicht. Ja. Und diesen Prozess, den schildert sie wirklich minutiös. Aber nicht nur das. Wir kriegen Stimmungsbilder aus Berlin, aus Marseille, aus Paris. Es ist unglaublich, wenn man dann liest. Man ist einfach in der Zeit, wenn man das liest, ja. Und man versteht plötzlich mit, warum man es nicht merkt. Mhm. Und das ist eigentlich, das war ihr am wichtigsten zu zeigen, dass es daran liegt, dass das deswegen passiert, weil zu viele Menschen unpolitisch sind. Und das ist immer wieder wie ein Leitmotiv, zieht sich das durch den Roman. Wer sich nicht mit Politik befasst, ist ein Schlafwandler, der irgendwann vom Dach fallen wird. Mhm. Und Menschen beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen, aber nicht mit der Politik, schauen nicht richtig hin. Was ist Realität? Setzen sich nicht damit auseinander. Ja, und dann passieren Dinge, die sie nie für möglich gehalten hätten. Und sie selber klagt sich da auch selber an, auch ihren Mann. Sie selber als von jüdischer Herkunft sagt, wir alle haben die Hände in den Schoß gelegt und haben nicht gesehen, wie die Dämonen über unseren Land gekommen sind und haben nicht gehandelt. Wir haben lieber in unseren Betten, weichen Betten gelegen. Sie nimmt sich davon nicht aus. Sie sieht sich selber als schuldig, als Intellektuelle. Das ist eine Perspektive, die so noch nicht da war.
Und ich meine, wenn man sich umsieht in unserer Welt, dann ist sie ja so aktuell, wie man nur sagen kann.
Es ist eigentlich die gleiche Situation wie jetzt. Ich dachte immer, es ist jetzt. Und das war 21. Ja, da habe ich das auch so empfunden. Da dachte ich, es ist jetzt, wie sie schreibt. Und es kommt natürlich noch ganz viel anderes vor, nicht nur die NS-Zeit. Also man kann eigentlich nicht mehr aufhören zu lesen, wenn man anfängt. Also ich konnte nicht mehr aufhören. Es zieht dann einfach so rein. Ja, und natürlich kriegt man auch mit, auch Leute, die emigrieren, die sagen, man muss emigrieren, aber die Masse realisiert es nicht, ja. Und dann beschreibt sie auch, wie sie hier in München, als ihr Mann dann im Gefängnis sitzt, in der Edtstraße, dahin geht jeden Tag. Und dann sagt sie, plötzlich begreift sie, dass auch 14 Tagen auch 14 Jahre werden können, indem man einen Menschen ohne Grund festhält. Und das schildert sie alles. Das ist natürlich absolut wichtig, dieses Buch für München als Hauptstadt der Bewegung. Ja, die Perspektive von einer Münchnerin, deren Vater Anwalt war, der in der israelitischen Kultusgemeinde wichtige Ämter hat, das ist absolut einzigartig, das ist von großer Bedeutung, dieses Buch.
Desto besser ist es oder desto wichtiger ist es, dass es so eine gute Verbreitung findet. Und bist du wahrscheinlich auch eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen?
In Niederlanden war ich das ja schon, in Berlin und überall. Ja, ich denke, in Frankreich wird das auch kommen. Das kommt ja jetzt erstmal raus. Ja. Da muss erstmal rauskommen und dann kommen Veranstaltungen. Ja, das möchte ich natürlich sehr gerne machen. Und worauf ich natürlich auch noch ganz stolz bin, habe ich noch nicht gesagt. Derjenige, der das Buch übersetzt hat, ist der berühmteste Übersetzer von Frankreich. Das haben die mir auch gleich gesagt, Gallimard am Anfang, es wird Olivier Le Lay übersetzen, der beste, berühmteste Übersetzer von Frankreich. Und da muss man sagen, berühmtester Verlag von Frankreich, berühmtester Übersetzer. Ja, das ist doch was, oder? Und meine große Hoffnung ist, so ist mein Gefühl, Frankreich finde ich einfach unglaublich wunderbar mit Kultur und Film und allem. Ich liebe das, Frankreich. Und ich hoffe, wenn es in Frankreich herauskommt, also ich habe schon in dem Text gelesen, in dem Präsentationstext, das wird das literarische Ereignis. Und ich hoffe, dass es verfilmt werden wird. Das ist das, was ich...
Das wäre doch wirklich schön.
Mein Traum ist, dass das eignet sich so absolut zum Verfilmen wie nichts anderes oder wie vieles, wie vielleicht auch viele andere. Aber das muss verfilmt werden. Das ist meine große Hoffnung. Und ich denke, das kann wahrscheinlich nur passieren, wenn es jetzt in Frankreich rauskommt, weil Frankreich für so etwas...
Natürlich, ja.
Ja, und dann vielleicht noch eine wichtige Sache für Frankreich. Ich habe mir natürlich auch überlegt, warum finden die das so toll, die Franzosen, genau, das Buch? Ja, die haben natürlich nochmal einen besonderen Blick auch immer auf Deutschland und die NS-Zeit. Aber in dem Buch kommt ein Franzose vor.
Aha.
Ein junger Franzose, Raymond heißt der. Und der den lernen die kennen, die Protagonistin und ihr Mann. Und der ist eigentlich der Einzige, der von außen wirklich begreift, was für eine dramatische Entwicklung in Deutschland passiert. Von außen, dieser Franzose. Und er ist der Einzige, der versucht, den Mann von der Protagonistin aus dem KZ in Dachau zu befreien. Man fragt sich die ganze Zeit, ja, auch sie selber beschreibt sich, wie ihr Mann in Dachau ist, und dann fragt man sich als Leser, ja, warum geht sie denn nicht hin und holt ihn raus? Oder versucht es zumindest, oder andere. Ja, warum versucht es denn keiner? Und da kommt dieser junge Franzose daher und geht da einfach hin und versucht ihn rauszukriegen. Schafft er nicht, aber er versucht es zumindest. Und das ist auch etwas, wo man denkt, warum ist denn da eigentlich wieso versucht? Hat es niemand versucht? Mhm. Und geht dann vor die Türe und macht Theater. Und das ist das, was Grete Wald eigentlich auch von sich selbst beschreibt. Warum handelt man eigentlich gar nicht, sondern nimmt das alles hin? Das ist das, dass sie diesen Hinnahmeprozess, den beschreibt sie. Warum nehmen wir permanent alles hin? Es wird schlimmer, schlimmer, schlimmer. Wir sehen es eigentlich, aber realisieren es nicht und handeln auch nicht. Und das beschreibt sie.
Wahrscheinlich auch die Angst, die dabei ist. Ne?
Ja.
Das ist ja eine Frage, dass man war ja im Leben selbst bedroht.
Ja, aber der Franzose kommt dann und geht einfach hin. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich toll für Frankreich. Ein Franzose macht das. Die Franzosen revoltieren ja auch viel mehr als die hörigen Deutschen. Ja, das ist ja so. Und die haben ja eine andere Kultur. Und das, ja, da habe ich gedacht, das fand Gallimard wahrscheinlich auch toll, dass so eine positive Figur wie der Franzose Raymond da auftaucht, der den mal zeigt, was man eigentlich tun müsste, nämlich handeln und vorgehen.
Hm, richtig. Und es ist... ja, also wir um es vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, tolle Geschichte, dass du das gefunden hast, das Buch, dass du es erforscht hast, dass du es aufbereitet hast sozusagen und in die Welt wieder zurückgebracht hast. Das finde ich ganz toll und gratuliere ich dir. Und ich freue mich auch für Grete Wall, dass sie jemanden gefunden hat, so wie dich, die das also letztendlich auch zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht hat. Das ist ja nicht einfach nur so irgendetwas. Man hört es ja aus dem heraus, was du sagst, dass du dabei bist und wirklich, dass es dir wichtig ist. Und dann ist auch natürlich dir zu gönnen, dass du diesen Erfolg hast. Das ist eine wichtige Sache und es ist schön, dass es so ist. Und es hilft dir auch weiterzumachen, in diese Richtung auch weiterzumachen, im Sinne von, guck nach Schicksalen anderer Menschen, was ist passiert mit anderen Menschen, wo muss man vielleicht auch mal hinschauen, um sie wieder in Erinnerung zu rufen oder ihr Schicksal.
Oder auch, was können wir davon lernen?
Oder was können wir lernen?
Was sagt sie uns da, ja, dass sie das alles nochmal aufschreibt, dass sie nämlich sagt, ein Mensch ohne Politik ist wie ein Schlafwandler, der irgendwann vom Dach fällt.
Ja.
Und das finde ich unglaublich wichtig. Das führt sie vor.
Das ist es auch. Und ich kann das auch gut nachvollziehen. In der jetzigen Zeit geht mir das auch so, dass ich dann immer denke, ich kann doch nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der sieht, was da läuft. Und da unterstützt dieses Buch natürlich auch. Und vielleicht wachen ein paar mehr Leute auf. Egal, ob das hier ist oder uns oder in Frankreich ist oder in den Niederlanden oder in England oder wo auch immer. Es ist eigentlich im Augenblick überall das gleiche Schlimme.
Ja, aber du machst ja auch was dagegen, ja? Du machst ja Songs dagegen.
Jeder muss was.
Ja, jeder muss was machen. Und das ist das, was sie eben auch sagen will mit diesem Buch. Man kann was tun und nicht die Hände in den Schoß legen. Man muss handeln und was tun.
Genau.
Und das führt dieses Buch vor, was passiert, wenn man nicht handelt und alles hinnimmt und immer denkt, ach, wird schon nicht so schlimm.
Genau, ganz genau. Und das darf man nicht machen. Und was man auf jeden Fall machen sollte jetzt heutzutage, ist das Buch kaufen.
Ja, genau.
Weil dann kann man nämlich erstens selber mal sehen, wie hat sie das gemacht? Wie ist das? Was kann man lernen? Was kann man lesen und erfahren? Und man kann sozusagen auch das Buch weitergeben im Sinne von, ich habe hier etwas gelesen, das solltest du auch lesen.
Ja, und vielleicht auch nochmal zu sagen, auch die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Bayern hat das Buch angekauft. Das heißt, da können auch Schüler und Studenten das günstig erwerben. Also das ist ja auch ein Zeichen. Ja,
das ist unbedingt wichtig und ich finde das schön, dass du das gemacht hast und dass wir es heute besprechen könnten. Mir fällt dabei was ganz Spontanes ein. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nachher herausschneide, aber wir können ja auch mal einen Song darüber machen.
Ja, du kannst einen machen. Du kannst das wunderbar. Ja.
Vielleicht zusammen, dass wir einen Text mal irgendwas machen.
Ja.
Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, wo du sagst, das sind Sätze von ihr.
Ja.
Die könnte man nehmen.
Ja, da wüsste ich schon. Habe ich schon alle rausgeschrieben. Die wichtigen Sätze.
Siehst du, und da können, warum denn nicht?
Ich
spricht nichts dagegen. Das kann man da dranhängen im Sinne von, wie auch immer, wenn man darüber spricht oder sowas. Aber wir werden sehen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg und ich freue mich, dass das Buch jetzt nochmal auf der Welt ist und gleichzeitig nochmal und nochmal. Dabei fällt mir ein, englischsprachig, habe ich das jetzt übersehen oder gibt's?
Nee, englischsprachig ist es noch nicht da, was mich jetzt auch wundert. Ja, eigentlich hätte es ja eigentlich erst auf Englisch erscheinen sollen, aber die Niederländer und Franzosen, also das muss man einfach sagen, die sind kulturell in vielen wirklich besser als wir. Ich bin da ja auch häufig in den Ländern und die haben auch ein Literaturbedürfnis. Auch die Niederländer, das hat mich so beeindruckt. Ja, die nehmen sofort wahr, wenn etwas von großer Bedeutung ist. Und in Frankreich genauso. Frankreich sowieso immer. Vielleicht zieht ja dann irgendwie ein englischsprachiges Land nach, aber ich finde es jetzt schon mal toll, dass es auf Niederländisch und Französisch
nichts zu sagen ist. Ich freue mich sehr für dich, dass das so geklappt hat. Ja, Ingfild, herzlichen Dank für deine vielen Eindrücke, die du uns geschildert hast und für deine vielen Informationen und dafür, dass du das Buch gefunden hast und auch nach vorne gebracht hast. Das war es passiert ja alles nicht alleine. Da muss man sich ja
Nein, aber weißt du, was auch immer ein wichtiger Punkt ist? Wenn man selber Dinge findet, dann hat man vielleicht auch die Verantwortung, wenn man das sieht und sieht, jetzt habe ich das gefunden, das liegt jetzt hier schon 80 Jahre, niemand hat es veröffentlicht. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es hier wieder liegen oder vergilbt sein. Das heißt, einer muss es ja machen. Und ich denke, demjenigen, dem es in die Hände fällt oder der sich bewusst wird, hier ist was, aber es ist nicht gemacht, der muss es dann machen.
Ja.
So empfinde ich das.
Ja.
Ja, und deswegen habe ich es gemacht. Weil ich dachte, bis jemand mal wiederkommt, so wie ich, und sich das anschaut, vielleicht nie wieder.
Es braucht ja auch manchmal Zufälle, sowas
dann
wieder zu entdecken.
Ne? Genau. Ja, oder es braucht einen Anlass. Der Anlass war halt, und dann, das ist die Aufgabe, die dann vor einem liegt.
Hast du recht,
ja.
Wer hätte das gedacht, dass wir damals das Telito?
Ja, das haben wir ja zusammen auch gemacht. Du hast das alles wunderbar vertont. Du kennst jeden dieser Spaziergänge, insofern kennst du ja auch den von Grete Wey, weil du hast den auch vertont.
Genau.
Ja, also.
Mir kamen einige Passagen direkt wieder bekannt vor.
Ja, siehst du. Ja.
Wunderbar.
Ja.
Dank dir schön, Ingfild.
Danke.
Und bis zum nächsten Buchinterview oder was immer wir zusammen machen.
Ja.
Jugendstil wieder einmal.
Ja, wir machen ja viel zusammen. Ja.
Alles. Danke dir, Ingfild.
Ja, ich danke dir.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.